Josua Kapitel 1. Schon längere Zeit her, dass wir das Buch begonnen haben. Aber wer sich noch daran erinnern kann, im Buch Josua geht es um die Einnahme und die Verteilung des verheißenen Landes. Geistlich für uns spricht es davon, wie wir ein siegreiches christliches Leben leben können. Ein Leben, das erfüllt ist und beherrscht ist vom Heiligen Geist. Kapitel 1 im Vers 3 hat der Herr zum Volk gesagt, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Und Vers 5, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Gott hat das Land verheißen und er hat es ihnen gegeben. Es war schon ihres. Sie mussten nur noch das beanspruchen, was ihnen schon gehört. Und so ist es in Jesus, der in uns lebt. In ihm haben wir alle geistigen Segnungen in der Himmelswelt, heißt es im Epheserbrief Kapitel 1. Alle geistigen Segnungen, wir haben Sieg in ihm. Sieg über die Sünde, über unser Fleisch, über den Feind, über Umstände. Es ist sein Leben in uns, das Leben des auferstandenen Herrn. Das ist das siegreiche Leben, sein Auferstehungsleben. Und wir müssen dieses Leben, siegreiche Leben in Fülle, nur noch ausleben im Glauben und ihn eigentlich sein Leben durch uns leben lassen. Zuletzt haben wir hier gesehen, wie Gott den Josua persönlich ermutigt hat. Vers 9 hat der Herr gesagt, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und heute und nächstes Mal wollen wir uns einige sehr praktische Vorbereitungen anschauen für den Einzug ins verheißene Land. Vers 10. Da befahl Josua den Aufsehern des Volkes, geht mitten durch das Lager und befehlt dem Volk und sprecht, versorgt euch mit Wegzehrung, denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hineinzugehen, in das Land einzunehmen, das der Herr, euer Gott, euch gibt, es zu besitzen. Das Leben mit Gott ist nicht irgendwie so ein abgehobenes Leben, ein untätiges Leben, wo wir rumsitzen, der Herr wird schon machen, sondern es ist ein sehr praktisches Leben hier. Sehr praktische Vorbereitungen, die zu tun waren. In 3 Tagen geht's los, sagt der Herr. Und wir werden sehen, dass sehr konkrete Vorbereitungen nötig waren. Vers 12. Und zu den Rubenitern und den Gaditern und zum halben Stamm Manasse sagte Josua, denkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, indem er sagte, der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Eure Frauen, eure Kinder und euer Vieh sollen in dem Land bleiben, das Mose euch diesseits des Jordan gegeben hat. Ihr aber, all ihr tüchtigen Krieger, sollt gerüstet vor euren Brüdern hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr euren Brüdern Ruhe schafft wie euch und auch sie das Land in Besitz nehmen, das der Herr euer Gott ihnen gibt. Dann sollt ihr in euer eigenes Land zurückkehren und es besitzen, das Mose, der Knecht des Herrn, euch gegeben hat, diesseits des Jordan gegen Sonnenaufgang, also gegen Osten. Und sie antworteten Josua, alles, was du uns geboten hast, werden wir tun. Und wo immer du uns sendest, werden wir hingehen. Ganz wie wir Mose gehorcht haben, so werden wir dir gehorchen. Ich frage mich, ob das eine Ermutigung war für den Josua. Das Volk sagt, wie wir dem Mose gehorcht haben, so werden wir dir gehorchen. Das Volk hat dem Mose ziemliches Kopfzerbrechen und Kopfweh bereitet. Nur möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und nicht auf deine Worte hört in allem, was du uns befiehlst, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig. Entschuldigung. Diese 3 Stämme, die hatten ihr Erbteil östlich vom Jordan gewählt. Und die haben versprochen, den anderen Stämmen bei der Einnahme ihres Landes zu helfen. War eigentlich eine traurige Geschichte mit diesen 3 Stämmen. Sie sind da eingezogen in das verheißene Land an vorderster Front. Sie waren die Ersten im Land. Sie haben diese Fülle gekostet. Aber dann haben sie sich damit zufrieden gegeben, auf der anderen Seite des Jordans zu leben. Für uns bildlich auf der anderen Seite des geisterfüllten, geistgetauften, vom Heiligen Geist kontrollierten Leben. Dieses radikale Leben, was ihm hingegeben ist. Waren Christen, waren gerettet. Aber es war so bequem in der Welt. Da östlich vom Jordan, das war so ein gutes, so ein fruchtbares Land. Die haben sich gesagt, wir können auch hier bequem leben. Wir müssen nicht ganz so radikal mit Gott gehen. Und sie haben sich mit weniger zufrieden gegeben, als Gott für sie hatte. Na, Gott ist gewillt, uns auf dem Level zu begegnen, auf dem wir gewillt sind, ihm zu begegnen und uns auf ihn einzulassen. Er wird uns nicht zwingen, das Land einzunehmen, das er für uns hat. Und der Herr wird diese Stämme östlich des Jordans genauso lieben und genauso segnen wie die anderen, aber er hatte so viel mehr für sie. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, auf lange Sicht war ihre Entscheidung eigentlich tödlich. Wir wissen aus der Geschichte Israels, dass diese Stämme die ersten waren, die vom Glauben abgefallen sind und dass sie auch die ersten waren, die erobert wurden und in die Gefangenschaft verschleppt wurden. Auf welcher geistlichen Ebene lebst du dein Leben mit Gott? Wie weit bist du bereit, dich auf ihn einzulassen? Gott ist gewillt, uns dort zu treffen, wo wir uns mit ihm treffen wollen. Es gibt immer mehr von ihm. Kapitel 2, Vers 1. Und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte, geht, seht euch das Land an und Jericho. Josua hat gelernt aus eigener Erfahrung. Mose hatte einen Kundschafter für jeden Stamm ausgesandt, 12 insgesamt, und hat ein großes Trara drum gemacht. Und wenn ihr euch noch erinnert, alle sind zurückgekommen und haben gesagt, hey, das Land ist echt toll, das der Herr uns geben will. Aber 10 von den Kundschaftern haben gesagt, wir schaffen es nicht. Und sie haben das ganze Volk entmutigt. Nur 2, der Josua und der Kaleb, waren die, die gesagt haben, komm, wir backen das. Und so hat der Josua hier 2 Männer gesandt. Hat sich gedacht, nee, 2 reichen. Und er hat es heimlich getan. Sicher ist sicher. Es ist ihm nicht dasselbe passiert. Jericho war eine mächtige, gut befestigte Stadt, war hier auf der Route, auf der Straße Richtung Westen und war sozusagen das Tor in das verheißene Land. Wenn sie diese Stadt eingenommen haben, dann lag das Land hier frei vor ihnen. Es war also eine entscheidende Schlacht, die sie hier zu schlagen hatten. Und so die 2 Kundschafter. Aber war diese geheime Mission dieser Kundschafter in Jericho wirklich erfolgreich? War die wirklich hilfreich für die Einnahme von Jericho? Wir alle kennen die Geschichte, wie Jericho gefallen ist. Und militärisch gesehen war die Mission der Kundschafter eigentlich ziemlich unnötig, ziemlich überflüssig, oder? Die Stadt ist gefallen dadurch, dass die herummarschiert sind und der Herr hat die Mauern fallen lassen. Eigentlich ziemlich unnötig, ob die vorher da in der Stadt waren oder nicht. Also militärisch gesehen war die Mission ziemlich unnötig, aber trotzdem war sie wichtig, weil Gott hatte andere Pläne mit ihnen. Und haben wir das nicht oft erlebt in unserem Leben, dass wir planen und Dinge tun und Gott gebraucht sie dann irgendwie für seinen Zweck. Und wir schauen zurück und es ist alles ganz anders gekommen, als wir es erwartet haben. Aber irgendwie hat es Gott gebraucht, um seine Pläne zu verwirklichen in unserem Leben oder in dem Leben von anderen Menschen. Ein Beispiel, was mir einfällt, ist vom letzten Jahr, wo wir auf der Missionarskonferenz waren, also ziemlich vor einem Jahr. Und da sind wir mit so ein paar Leuten, wir wollten einfach wandern gehen, mal bergsteigen gehen. Und haben wir gedacht, okay, wir gehen da auf den Gipfel und dann wieder runter und zum Abendessen sind wir wieder rechtzeitig zurück. Wollten einfach einen schönen Tag haben. Und dann haben wir uns, erstens hat es zu regnen begonnen, nachdem wir da oben waren. Und dann haben wir uns beim Rückweg so richtig verlaufen und ist auf jeden Fall schon dunkel geworden. Wir sind dann im Dunkeln, da haben wir den Weg endlich gefunden, aber sind dann im Dunkeln da rumgetapst. Hatten furchtbaren Hunger alle, es war schon 10 Uhr abends oder so. Und dann sind wir an diese Hütte gekommen, wo noch Licht brannte. Und wir haben uns gedacht, oh cool, vielleicht haben die noch offen, kriegen wir was zu essen. Und war natürlich nicht mehr offen, aber die haben uns dann doch eingeladen. Und das war so eine Runde von Holzfällern, die dann noch gefeiert haben, so richtig gut mit hausgemachter Wurst und selbstgemachten Käse und selbstgebackenem Brot. Und war eine super Sache. Und die haben uns dann eingeladen, da mit denen zu essen, und es war so richtig toll. Und haben natürlich Fragen gestellt, wo wir herkommen, und das war irgendwie sehr interessant. Ich war mit einem Pastor von, wo war der, Albanien, war der Herr, und dann ein Missionar aus Amerika, und ich, ein Österreicher, der irgendwo in Deutschland unterwegs bin, also recht interessante Mischung für die, und so sind wir natürlich ins Gespräch gekommen, und wir hatten eine total super Zeit und konnten denen total viel von Gott erzählen. Und dann haben sie uns mit ihren Autos zurückgeführt zum Parkplatz, wo wir unsere Autos hatten. Das war auch recht abenteuerlich. Die kannten den Weg schon im Blinden mit 0,8 oder mehr Promille im Blut. Aber wir sind auf jeden Fall diese Gebirgsstraßen da im Dunkeln runtergefegt. Aber Gott hat es anders gebraucht, als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns gedacht, okay, wir machen eine schöne Wanderung, sind beim Abendessen wieder daheim. Als wir die Hütte gesehen haben, haben wir nur ans Essen gedacht. Aber Gott hatte ganz andere Pläne und hat es gebraucht für seine Zwecke, um zu diesen Menschen zu sprechen. Und so ist es mit diesen zwei Kundschaftern hier. Diese zwei Israeliten haben gedacht, wir gehen als Spione nach Jericho. In Wirklichkeit sind sie als Missionare hingegangen. Hatten eine himmlische Verabredung dort. Da war eine Frau in Jericho, die war offen für Gott und die hat Gott irgendwie gesucht. Nicht super viel Erkenntnis über Gott, war auch keine sehr moralische Frau, es war eine Hure. Aber es war Gottes Plan für die Kundschaft, dass sie zu retten. Und das ist so eine der wunderbaren Begebenheiten in der Bibel, wo wir so wirklich schön Gottes Gnade und seine Liebe und sein Herz für uns sehen können. Er ist derjenige, der die 99 Schafe zurücklässt, um das eine Verlorene zu suchen und dem nachzugehen. Erinnert mich an Johannes 4, wo es von Jesus heißt, er musste durch Samaria gehen. Juden haben normalerweise Samaria gemieden, haben die Samariter verachtet, haben einen großen Bogen drum gemacht, aber von Jesus heißt, er musste da durchgehen. Warum? Wir wissen, dass in diesem Kaff namens Sichar eine Frau am Jakobsbrunnen saß und Gott wollte sie erreichen. Auch so eine Frau, die ein unmoralisches Leben geführt hat und die ausgebrannt war, die durstig war nach warmem Leben. Und Jesus hat gesagt, ich habe eine Verabredung, ich muss da durchgehen. Ich muss diese Frau erreichen. Und dasselbe sehen wir hier im Alten Testament. Hier haben wir die Hure Rahab in Jericho. Oft fragen die Menschen, was ist mit denen, die nie von Jesus hören? So diese Eingeborenen in Afrika, irgendwo im Busch. Was ist mit denen? Gehen die verloren oder können die nicht gerettet werden? Ist Gott nicht unfair, wenn die ohne Jesus verloren gehen? Oder heißt das nicht, dass es doch mehrere Wege zu Gott geben muss, als nur Jesus? Und allermeistens sind das Ausreden. Ganz einfach, weil die Leute ihren Lebensstil nicht aufgeben wollen und sie nicht Jesus nachfolgen wollen. Und dann kommen sie mit so Argumenten, ja, was ist denn mit denen da im Busch draußen? Ja, was ist mit diesen Menschen im Busch draußen? Jesus hat gesagt, wer sucht, der wird mich finden. Ich glaube, Gott ist fähig, einen Missionar dorthin zu senden und denen Jesus zu offenbaren. Und wenn ein Kreuz in den Himmel malen muss. Ich habe mal ein Zeugnis gelesen von einem, der irgendein Guru, wo so zwei Flugzeuge über Kreuz geflogen sind und ein Kreuz war im Himmel. Und das war für ihn der Anstoß, wo Gott sich ihm offenbart hat und ihm Jesus offenbart hat und er begonnen hat, da zu suchen. Gott ist fähig, den Menschen zu offenbaren. Ah, das ist zu abgefahren. Ja, wie abgefahren ist das? Eine Hure, eine Heidin, die in einer heidnischen Stadt lebt, die sich in einem heidnischen Land befindet. Wie wahrscheinlich ist das, dass Gott Missionare zu ihr schickt? In Jeremia 29, Verse 13 und 14, da sagt der Herr, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und Jesus sagt in Matthäus 7, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Jesus sagt es zu seinen Jüngern, Gott sagt es zu seinem Volk, hier. Aber ich glaube, wir sehen sehr schön Gottes Herz. 2. Petrus 3 sagt, er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und ich persönlich glaube, dass Gott sich jeden mit einem ehrlichen Herzen offenbaren wird. Dass er jeden, der mit ehrlichem Herzen wirklich ihn sucht, dem wird er Jesus offenbaren. Ganz egal, wie unwahrscheinlich uns das scheint. Ich traue Gott es zu. Er ist fähig, über die Maßen mehr zu tun, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich traue Gott es zu, dass er das tun kann. Und hier haben wir ein Beispiel in Rahab. Das war so eine Situation, denke ich. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab und sie legten sich dort schlafen. Heißt nicht, dass sie mit ihr geschlafen haben, da wird nichts Unmoralisches berichtet von diesen Männern. Manche interpretieren hier Dinge rein, die nicht im Text stehen. Was hier steht, ist, dass sie einfach dort gepennt haben, im Haus der Hure. Und das mag ein zwielichter Ort gewesen sein, wo sie übernachtet haben, aber es muss zugeben, es war ein gutes Versteck für Spione. War vielleicht der einzige Ort in ganz Jericho, wo sie halbwegs sicher waren. Na, Prostitution ist ein anonymes Geschäft. Da haben wahrscheinlich die wenigsten Fragen gestellt, woher sie kommen und was sie wollen. Wir wissen natürlich, dass es kein Zufall war, dass sie bei der Rahab übernachtet haben, sondern dass Gott hier einen ganz konkreten Plan hatte. Vers 2. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet, siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn um das Land zu erkunden sind sie gekommen. König von Jericho muss einen guten Geheimdienst gehabt haben. Auf jeden Fall, die Spione sind entdeckt. Nicht nur war ihre Mission rein praktisch gesehen ziemlich unnötig, sondern menschlich gesehen war sie auch nicht erfolgreich. War ein Rohrkrepierer, war ein Versager. Die Mission ist gescheitert. Ich möchte, dass ihr das seht hier. Gott gebraucht unser Versagen. Diese Situationen, wo wir sagen, ja, mal schade und wehe mir. Diese Aktivität oder diesen Schritt, den ich getan habe. Oder diese Beziehung oder dieser Plan, der nicht so klappt, wie ich mir das erhofft habe. Das war ein Versager. Das ist ein Verlust. Das war umsonst. Das war verlorene Zeit. Und wisst ihr was, Gottes Perspektive ist oft so ganz anders über diese Dinge. Der Feind will uns da entmutigen und er will uns verdammen. Aber Gott sagt, das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Das ist genau das, was ich gebrauchen kann. Ich gebrauche dein anscheinendes Versagen. Und ich gebrauche diese unmögliche Situation. Ich gebrauche diese zerbrochene Beziehung. Ich gebrauche dein gebrochenes Herz, um meinen Plan zu vollbringen. Dinge, die dir zu hoch sind und die du jetzt nicht verstehen kannst. Vielleicht irgendwann mal, wenn du zurückschaust. Wir sagen, es ist ein Misserfolg. Es ist ein Verlust. Gott sagt, nee, es ist ein Erfolg in meinen Augen. Für meine Zwecke. Aber auch umgekehrt. Ich habe letzte Woche in meiner stillen Zeit durch die 2. Chronik gelesen. In der 2. Chronik 16. Da wird berichtet, dass der König vom Nordreich Israel gegen den König Asa vom Südreich Juda gezogen ist und der hatte schlicht und einfach Schiss. Und deswegen hat er Gold und Silber zum König von Damaskus, den König von Aram, gesandt und hat gesagt, mach deinen Bund mit Israel ungültig, dass die Israeliten von mir abziehen. Und der König der Aramäer hat dann sein Heer gegen Israel gesandt und die sind wirklich abgezogen von Juda. Menschlich gesehen war das eine clevere politische Aktion. Menschlich gesehen war es total erfolgreich. Und dann lesen wir aber doch in Versen 7 bis 9, der Prophet Hanani kommt dann zum König Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern in großer Menge? Doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Kriege haben. Wir schreien, oh Jammer, oh weh, ein Misserfolg, Versagen. Und der Herr sagt, nein, das ist erfolgreich in meinen Augen. Und andersrum sagen wir, wow, haben wir das nicht toll gemacht? Waren wir nicht erfolgreich? Und Gott sagt, nein, nicht wirklich. Ich hätte so viel Besseres vorgehabt, so viel mehr vorgehabt. Und diese Erkenntnis, die hilft mir. Hilft mir, entspannter zu sein. Nicht so sehr eingenommen zu sein von meinen Erfolgen oder auch meinen Misserfolgen, sondern mehr eingenommen zu sein von ihm. Und zu ruhen in seiner Weisheit und in seiner Souveränität. Zu ruhen darin, dass er mich, mein Leben und die ganze Welt in seiner Hand hält. Oft sehen wir erst die wahre Bedeutung oder den wahren Wert einer Sache, wenn wir zurückschauen und sehen, was Gott wirklich vorhatte und was er aus diesen Dingen, aus diesen Situationen gemacht hat. Vers 3. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Menge heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind. Denn um das ganze Land zu erkunden, sind sie gekommen. Vielleicht war das auch für Rahab eine Überraschung, wer diese Männer waren. Vers 4. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie. Und sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus. Ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie einholen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinausgeführt und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Da jagten ihnen die Männer nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Rahab hat ihr Leben riskiert, um die Männer zu verstecken. Frage, die wir jetzt natürlich alle haben, ist, war es okay, dass Rahab gelogen hat? Kleine Notlüge, um ein Übel abzuwenden. War es okay? Meinungsumfrage. War es okay? War es nicht okay? Genau, es war nicht okay. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Entgegen der weltlichen Philosophie, die so vorherrschend ist. Zweck heiligt die Mittel nicht. In den Sprüchen 12, Vers 22 heißt es, ein Gräuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Aber wer Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Wer weiß, wenn die Rahab dem Herrn vertraut hätte, vielleicht hätte er einen Ausweg geschaffen, wie sie die Männer fortschicken hätte können, ohne zu lügen. Oder vielleicht hätte sie gesagt, hey, kommt und seht. Und die hätten sie nicht gefunden. Sprüchen 3, 5 bis 7 heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch nicht ganz, warum die Leute sich so aufregen, dass die Rahab gelogen hat. Ich meine, die Rahab war eine Hure. So, okay, sie hat gelogen. War das das Schlimmste in ihrem Leben? Ich weiß nicht. Die Bibel lobt die Rahab nicht für ihre Lüge. Und Gott heißt ihre Lüge hier nicht gut. Berichtet einfach hier. Es ist eine wahre Geschichte hier mit Menschen wie du und ich, mit ihren Fehlern. Ich mag das an der Bibel. Das ist für mich ein Beweis, dass es wirklich Wahrheit ist, was hier steht. Da wird nichts beschönigt. Gott hat die Rahab nicht gesegnet wegen ihrer Lüge, sondern trotz ihrer Lüge, wegen ihrem Glauben. Er hat sie auch nicht gelobt für ihre Lüge, sondern wir werden später sehen im Neuen Testament, er lobt sie für ihren Glauben. So Glauben durch Gnade und nicht durch ihre Werke. Es war nicht okay, dass sie gelogen hat. Wir wollen uns diesen Glauben jetzt ansehen von der Rahab. Vers 8. Aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Seht ihr, diese arme, diese verlorene Frau, die kam zum Glauben an den lebendigen Gott durch sein übernatürliches Wirken im Leben seiner Kinder. Hat gesehen, dass Gott real war im Leben von denen, die mit ihm gingen. Und das ist unsere Berufung, ist Zeugen zu sein. Und dafür ist die Taufe im Heiligen Geist da. Apostelgeschichte 1,8. Werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, um meine Zeugen zu sein. Wir sind in unserem Leben, können in deinem, in meinem Leben Menschen die Realität Gottes erkennen, indem wie wir mit ihm leben. Auch interessant hier, dass die Kundschafter herausgefunden haben, dass sie einen besiegten Feind haben. Die Kanaaniter, die hatten die Hosen voll. Vers 11. Es zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Interessant, dass andersrum die Sicht der Israeliten von ihren Feinden ganz anders war und eigentlich ganz falsch. Wenn wir zurückdenken an 4. Mose, Kapitel 13, wo die 10 Kundschafter zurückkommen und das Volk abspenstig machen. Und die sagen da, das Volk ist stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen, diese Riesen. Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn sie sind stärker als wir. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Eine total falsche Sicht. Die waren total getäuscht. So wie der Feind das auch bei uns versucht. Der Feind ist ein Lügner von Anfang an. Er will versuchen und zu sagen, ich habe Macht über dich. Und hey, du kannst Sünde nicht widerstehen. Du bist nicht stark genug. Dein Fleisch ist zu stark. In Wirklichkeit ein besiegter Feind. Nur der Josua und der Kaleb, die haben schon die 40 Jahre vorher damals klar gesehen, geistlich klar gesehen. Und die sagen da, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, dann werden wir es gewiss bezwingen. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein, wir werden die fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, denn der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Alles eine Frage der Perspektive, nicht wahr? Wenn wir es an uns messen, wenn unsere Feinde, unser Fleisch, Umstände vielleicht, Satan, wenn wir die mit unserer menschlichen Kraft vergleichen, hey, dann sind wir wie Heuschrecken. Aber wenn wir sie mit Gott vergleichen, dann sind die wie Heuschrecken. Alles Frage der Perspektive. Wir haben einen großen Gott, einen mächtigen Gott. Es gibt nichts, was unmöglich ist für ihn. Und die Kundschafter hier haben die Realität entdeckt, dass die Feinde schon 40 Jahre lang besiegt waren. Und dass sie damals eigentlich vor besiegten Feinden davongelaufen sind. Statt den Sieg zu feiern, haben sie Ehrenrunden in der Wüste gedreht, 40 Jahre lang. Dumm gelaufen. Aber wie viele Christen leben ihr Leben so, dass sie diesen Sieg nicht ergreifen, den sie in Jesus schon haben? Wir haben siegreiches Leben. Jesus lebt sein göttliches Leben in uns durch den Heiligen Geist. Und sein göttliches Leben, das ist das siegreiche Leben, das wir haben. Er ist fähig, mit allem umzugehen. Die Frage ist, lassen wir es zu? Vertrauen wir drauf? Lassen wir uns darauf ein? Lass uns jetzt den Glauben von Rahab anschauen. Die Rahab, die musste gerettet werden und sie hatte auch rettenden Glauben. Im Vers 9 hat sie gesagt, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Vers 11. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade in euch gewiesen habe, dass auch ihr an meinem Vatershaus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tode retten werdet. Erste, was wir sehen, da ihr Glaube, der hatte das richtige Objekt, nämlich den Gott der Bibel. Es geht nicht darum zu sagen, ich glaube das, was ich will. Und es ist okay. Hauptsache, es ist ehrlich, was du glaubst und du bist ernsthaft in deinem Glauben. Manche Leute sagen das. Nee, Glaube hat einen ganz spezifischen Inhalt und das ist Gott, der Gott der Bibel und sein Weg der Errettung, den er uns gegeben hat, das in Anspruch zu nehmen. Und die Rahab hatte Erkenntnis. Vers 9 heißt es, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Vers 11, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und es blieb noch in keinem noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Die hatte da Erkenntnis, wer Gott ist. Es war nicht so, während die Musik leise spielte und ein Aufruf gemacht wurde, da fühlte ich mich gedrängt aufzustehen und Wärme überströmte mich und irgendwie bin ich jetzt Christ. Nein, ihr Glaube hatte einen sehr konkreten Inhalt. War nicht sehr umfassend, sie hatte keinen sehr starken Glauben, aber sie hatte von Gott gehört. Römerbrief heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Und sie hat geglaubt, dass er, der Gott Israels, der wahre Gott ist. Und sie hat geglaubt, dass sie und ihre Familie Rettung braucht. Und sie hat geglaubt, dass Gott fähig ist, sie zu retten. Und sie hatte auch Gefühle dabei und das ist okay. Das ist normal. Die Bibel sagt nichts gegen Gefühle. Nur wollen wir unseren Glauben nicht nur auf Gefühle aufbauen. Ich fühle mich gerettet plötzlich. Also sie hatte Gefühle, das heißt, ihr Herz schmolz. Vielleicht nicht die Gefühle, die wir erwarten würden. Ist das die richtige Motivation? Angst vor dem Verderben? Ich weiß nicht, ob es die richtige ist. Ich würde sagen, es ist nicht die beste. Es ist besser, mich aus Liebe zu bekehren oder weil ich wirklich nachgedacht habe und sage, ja, das muss stimmen, was die Bibel sagt. Und deswegen lasse ich mich darauf ein, auf das, was Gott für mich getan hat. Das ist nicht die beste Motivation, aber ich würde sagen, es ist besser als keine Motivation und verloren zu gehen. Dritte, was wir sehen, es gab eine Willensentscheidung hier. Die hat es persönlich gemacht. Sie hat diese Rettung persönlich in Anspruch genommen. Wir sehen es hier im Vers 12. Schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meinem Vaters Haus Gnade erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allen, was ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Sie hat ein Bekenntnis gemacht, sie hat es ihren Glauben ausgedrückt und hat es persönlich gemacht für sich und ihre Familie. Vierte, was wir sehen, ist, dass sich diese Entscheidung auch in Taten ausgedrückt hat. Und sie ist ein sehr großes Risiko eingegangen. Na, wenn sie die erwischt hätten, dann hätte sie die Todesstrafe bekommen, wahrscheinlich als Verräterin. Hat hier viel riskiert. Aber ihr Glaube war tätig. Sie hat, werden wir später sehen, gleich ein Seil aus dem Fenster rausgehängt. Und sie musste natürlich ihrer Familie davon erzählen, um die in Sicherheit zu bringen. Und sie hat die Kundschafter versteckt. Wahrer Glaube wird sich immer in Taten ausdrücken. Rettender Glaube ist nicht ein intellektuelles Fürwahrhalten von irgendwelchen Wahrheiten, ohne dass es mein Leben irgendwie berührt. Apostel Jakobus hat gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Na, wenn du sagst, ich glaube, dass es eine Überschwemmung geben wird morgen und du nichts unternimmst, also einen Keller ausräumst oder Sandsäcke vor dein Fenster machst, dann glaubst du nicht wirklich, dass die Überschwemmung kommen wird. Dann rechnest du nicht wirklich damit. In Jakobus 2,25 heißt es, ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Waren nicht die Werke, die sie gerecht gemacht haben, aber der Glaube, der sich in diesen Werken ausgedrückt hat. Und Glaube, der keine Werke nach sich zieht, der ist tot. Das ist nicht wahrer Glaube. Das ist nicht rettender Glaube. Das ist ein Einlassen auf Jesus und das, was er für mich getan hat, ein Nachfolgen. Und diese Rahab, die hat wirklich geglaubt, dass Gott Gericht bringt über ihr Volk und dass sie verloren ist, wenn sie nichts tut. Und sie hat die Kundschaft aufgenommen. Sie hat sich Gott anvertraut. Sie hat geglaubt, dass er retten kann. Und sie hat um Gnade gebeten. Die wollte wirklich ihr sündiges Leben und ihre perverse Kultur verlassen, um mit Gott und mit seinem Volk zu leben. Vers 14. Da sagten die Männer zu ihr: Unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer und sie wohnte an der Stadtmauer. Und sie sagte zu ihnen: Geht ins Gebirge, damit die Verfolger nicht auf euch stoßen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Die Berge, die begannen gleich hinter Jericho Richtung Westen, also die entgegengesetzte Richtung, die die Verfolger genommen hätten. Welchen Vers waren wir jetzt? Vers 17. Da sagten die Männer zu ihr: Von diesem deinem Eid, den du hast schwören lassen, werden wir unter folgenden Bedingungen frei sein. Siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast, und musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Und wir werden von diesem Eid frei sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Auch wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir von deinem Eid frei sein, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie: Wie ihr sagt, so sei es. Und sie entließ sie, und sie ging weg, sie aber band die rote Schnur ans Fenster. Also wir sehen wieder hier konkrete Tat, die sie gesetzt hat. Ausleger eigentlich in der ganzen Kirchengeschichte von Anfang an haben in diesem roten Seil ein Bild für Jesus gesehen, für sein Blut, für sein Kreuz. Das Ganze erinnert uns überhaupt an das Passa, was natürlich auch wieder ein Bild war für Jesus und sein Werk am Kreuz für uns, wo das Blut eines unschuldigen, perfekten Lammes, das gestorben ist, stellvertretend für die Bewohner dieses Hauses, an die Türpfosten gestrichen wurde und diejenigen, die in dem Haus drinnen waren, vor dem Gericht Gottes gerettet haben. Und genauso ist es hier. Alle, die im Haus waren, die sind gerettet worden. Das Kennzeichen war mit dieser roten Schnur. Alle, die draußen waren, die sind gerichtet worden. Und genauso hier musste sie es auch an ihrem Haus anmachen. Also Rettung musste sie persönlich in Anspruch nehmen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden in meinem Leben. Habe gedacht, weil ich in die Kirche gehe, weil ich äußerliche Traditionen durchmache, weil ich im Schulgottesdienst gehe und so weiter, deswegen bin ich Christ. Deswegen bin ich gerettet. Ich wusste, dass ich keine Beziehung mit Gott habe, aber ich wusste auch nicht besser, war getäuscht. Nee, die Wahrheit ist, wir müssen es persönlich machen, was Jesus für uns getan hat. Er ist nicht allgemein gestorben für die Sünden der Welt, sondern er ist konkret gestorben für meine Sünden. Und das muss ich persönlich machen. Diesen Schritt der Bekehrung, der Lebenshingabe, des Vertrauens, alles in Jesus zu setzen. Das ist wichtig. Das passiert nicht automatisch. Und viele Menschen sind getäuscht. Glauben, weil sie getauft sind, sind sie gerettet. Oder weil sie konfirmiert sind, sind sie gerettet. Oder weil sie zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche gehen. Ist alles okay. Und das ist nicht so. Wir müssen es persönlich machen. Persönlich in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat. Vers 22. Und sie gingen weg und kamen ins Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die Verfolger zurückgekehrt waren. Die Verfolger aber hatten den ganzen Weg abgesucht und sie nicht gefunden. Die beiden Männer nun kehrten nun um, stiegen von dem Gebirge herab, gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn des Nun, und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sagten zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. War eine Ermutigung für Josua und auch für das Volk. Und eine Bestätigung für das, was der Josua selbst ja eigentlich schon die letzten 40 Jahre wusste. Gott hat ihnen den Sieg gegeben. Gott hat ihnen das verheißene Land gegeben. und nichts konnte sie abhalten davon, das einzunehmen. Sie haben gegen einen besiegten Feind gekämpft. Einzigen, die sie hindern konnten, waren sie selbst, wenn sie es nicht gemacht haben. Wunderbare Geschichte von Gottes Gnade hier. Verlorene, sündige Frau in einer perversen Kultur, nach der sich Gott ausstreckt, um sie mitzunehmen ins verheißene Land. Rahab die Hure, Rahab die Lügnerin, die wird zu einem Teil von Gottes Volk. Durch Gottes Gnade und sein Heilshandeln an ihr, durch ihren Glauben, den sie in Gott setzt. Hebräerbrief Kapitel 11. Da haben wir eine Liste von Glaubensvorbildern. Und überraschenderweise finden wir auch die Rahab dort. Rahab, die Hure. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschaft in Frieden aufgenommen hatte, heißt es dort im Vers 31. Rahab, die Hure. Und sie ist in guter Gemeinschaft dort, in dieser Liste der Glaubenshelden. Da ist Jakob, der Betrüger, und David, der Ehebrecher und Mörder, und der Simson, dieser strohdumme Lustmolch, müssen wir eigentlich sagen. Alle in der Liste der Glaubenshelden. Und das Wunderbare ist, dass ihre Sünden und ihre Verfehlungen im Neuen Testament niemals erwähnt werden. Gott sieht sie durch den neuen Bund. Gott sieht sie durch das Kreuz. Gott sieht sie bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus durch ihren Glauben. 1. Korintherbrief 3, 2. Korintherbrief Kapitel 5, da lernen wir, dass wir alle eines Tages vorm Richterstuhl Christi erscheinen werden. Und er wird unsere Werke prüfen. Für uns Christen wird es nicht um Errettung gehen, dafür hat Jesus bezahlt, aber er wird unsere Werke prüfen und alles, was rein ist oder was nicht rein ist und nicht wertvoll ist, das wird verbrennen. Nur das Wertvolle, das Gute, das wird ewig Bestand haben und bleiben und wir werden belohnt werden dafür. Und das ist eine wunderbare Sache. Gott ist so wie ein Bergmann, der sich durch den ganzen Dreck durchgräbt, um das Wertvolle zu finden. Die Edelsteine oder das Gold, was da ist. Gott ist so anders als wir. Wir tendieren dazu, das Negative zu sehen. Automatisch. Gott ist da anders. Gott gräbt durch unseren ganzen Dreck. Gräbt danach, um das eine Positive zu finden. Rahab, die Hure, Lügnerin, Heidin, ich glaube, das werden wir alles wegtun. Aber sie glaubte, und das ist toll, hey, das rechne ich ihr an. Und ich mache sie zu einer Glaubensheldin im Neuen Testament. Und noch viel mehr. In Matthäus Kapitel 1, im Vers 5, sehen wir die Rahab nochmal, nämlich im Stammbaum von Jesus. Sie war die Urgroßmutter von David, König David. Gott ist ein Gott der Gnade. Hast du so viel Mist produziert in deinem Leben wie ich? Oder hast du oft so geteilte Motive wie ich? Oder dir denkst, ja, ich möchte dem Herrn dienen und alles für ihn tun, aber dann sind doch so eigennützige Motive mit dabei und es ist irgendwie so vermischt. Und mich ermutigt es, Gottes Charakter hier zu kennen. Ruderin, der Herr wird diesen ganzen Dreck beiseite schaffen und das Gute aus dem Dreck hervorgraben und das beruhigt mich und befreit mich. Und statt zu sagen, hey, es hat eh keinen Sinn, ich werde es nie schaffen, ihm immer mit reinen Motiven zu dienen, kann ich sagen, Herr, nur du kannst mein Herz ändern und ich will dir dienen, so gut ich kann und ich vertraue darauf, dass du das Gute hervorgraben wirst und von dem Dreck reinigen wirst, der mit dabei ist. Und statt mir einen geistigen Stress zu machen, kann ich in seiner Güte und in seiner Gnade ruhen und für ihn leben und die Beziehung mit ihm genießen. Und das ist wirklich das, was mich viel mehr verändert als meine eigene verbissene Anstrengung. Also preis dem Herrn für seine Gnade, dass er so Rahabs wie dich und mich nimmt und dass er sich nach uns ausstreckt und uns rettet und dass er uns reinigt und verändert und uns gebrauchen will. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Geschichte hier im Alten Testament. Geschichte, wo wir wieder einmal so deutlich deine Gnade und deine Liebe sehen. deinen wunderbaren Charakter, Gott. Und ich bitte dich, Herr, dass uns das einfach berührt, sodass wir mehr verliebt sind in dich, Gott. Je besser wir dich kennen, desto mehr, dass wir dich lieben, Herr. Weil du bist wunderbar. Und du bist der Einzige, der es wert ist, dass wir für ihn leben. Also präg uns, Herr, und stärk uns in der Nachfolge von dir. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.